Willkommen zum Gesundheitsgespräch. Im Studio ist Ulrike Ostner. Unser Thema heute: gesunder Darm, Hilfe fürs Mikrobiom. 0800 246 2469. Unter dieser Nummer können Sie mit Dr. Waschma Safi reden. Heute ausnahmsweise zugeschaltet aus Potsdam. Guten Morgen, Frau Dr. Safi.
Guten Morgen, Frau Ostner.
0800 246 2469. Unsere kostenfreie Telefonnummer für Ihre Fragen zum Thema Darm, Ernährung und Erkrankungen, die entstehen, wenn das Mikrobiom aus dem Gleichgewicht kommt. Und wenn Sie keine Zeit zum Anrufen haben oder nicht durchkommen, formulieren Sie Ihre Frage gerne als Sprachnachricht an 0151 7220 2207. Das kommt dann auch an. Frau Dr. Safi, das Mikrobiom im Darm ist noch nicht sehr gut erforscht, aber man hat inzwischen doch sehr viele Organismen entdeckt, die man vorher noch gar nicht kannte, darunter Pilze, Würmer, Viren. Man verzieht ehrlich gesagt etwas angewidert das Gesicht dabei und denkt, wow, das kann doch nicht gesund sein, wenn das alles in meinem Darm lebt.
Oh doch, wir wissen sogar mittlerweile, dass sie sehr, sehr viel zu unserer Gesundheit beitragen. Das heißt, wir wollen natürlich die richtigen Viren, die richtigen Pilze, die richtigen Bakterien. Aber wenn wir die haben, leisten die einen sehr, sehr großen Beitrag zu unserer Gesundheit oder im umgekehrten Fall, und darüber sprechen wir ja heute auch nochmal, zu Erkrankungen.
Die Aufgabe des Darms ist es ja eigentlich zu verdauen, Nährstoffe aus unserer Nahrung rauszufiltern. Aber ist das die einzige Aufgabe, die der Darm hat?
Nein, der Darm ist da sehr, sehr unterschätzt, weil man das tatsächlich landläufig häufig so denkt. Der Darm hat praktisch 70-80% unserer Immunzellen sitzen im Darm. Das heißt, unsere Immunabwehr hängt ganz, ganz maßgeblich mit dem Darm zusammen. Der Darm bildet Botenstoffe, kann Entzündungen praktisch unterhalten oder auch vermindern. Ist ganz, ganz wichtig für die Vitaminversorgung, wie die Vitamine K und B zum Beispiel. Dafür brauchen wir gerade das Mikrobiom. Er bildet Enzyme. Und was ich auch immer sehr, sehr interessant finde, der Darm hat mehr Nervenzellen als das Rückenmark. Also es ist praktisch fast wie ein zweites Gehirn.
Unglaublich. Jeder Mensch hat ja ein anderes Mikrobiom. Das ist eigentlich wie ein Fingerabdruck. Aber kann es passieren, wenn jetzt die Darmflora ihre Aufgaben nicht erfüllen kann? Sie haben es schon angedeutet, dass man dann wirklich richtig krank wird. Ja, kann passieren. Und das Zweite, hat man dieses Mikrobiom von Geburt an einfach mitbekommen? Ist es immer schon da?
Nein, tatsächlich nicht. Und zwar ist es zwar, der Vergleich mit dem Fingerabdruck ist ganz gut, aber man muss sagen, Fingerabdruck ist ja unveränderlich. Ja, den hat ein Mensch und den hat er dann für den Rest seines Lebens. Und das Mikrobiom ist eher ein dynamischer Fingerabdruck. Der ist zwar sehr speziell und bei jedem Menschen anders, aber er kann sich verändern. Und es ist tatsächlich so, dass die Gebärmutter, in dem das Baby sozusagen heranwächst, steril ist. Und das erste Mal, dass dann ein Baby sozusagen mit Mikroben, mit Keimen in Verbindung gerät, in Kontakt gerät, ist bei der Geburt durch den Vaginalkanal oder eben dann durch Stillen, Küssen und so weiter.
Ich wollte gerade sagen, die armen Kinder, die mit Kaiserschnitt auf die Welt kommen, die haben das ja dann nicht.
Ja doch, die werden dann geküsst und gestillt und dann kommt das auch.
Okay, gut.
Genau. Und dann verpasst man denen sozusagen ein Mikrobiom.
Wenn das nicht funktioniert, Sie haben es vorhin schon gesagt, also es ist, Nervenzellen sind da drin, es steuert die Vitaminaufnahme, also das bedeutet ja, und ein Großteil des Immunsystems sitzt da. Was kann denn alles krank werden sozusagen, wenn das Mikrobiom nicht in Ordnung ist?
Also dann natürlich auch all das. Also ich habe in einer wissenschaftlichen Arbeit irgendwie so ganz nett gelesen, naja, man kann ja eigentlich mittlerweile jede chronische Erkrankung oft mit dem Mikrobiom in Zusammenhang bringen. Und es ist tatsächlich so, es ist ein sehr, sehr spannendes Forschungsfeld, das mit ganz vielen tatsächlich verschiedenen Krankheiten, die wir dann auch gerne nochmal im Einzelnen ein bisschen besprechen können, in Verbindung gebracht wird.
Also Allergien sind dabei, Diabetes ist dabei, Autoimmunerkrankungen.
Rheuma.
Wahnsinn, ja. Also es betrifft am Ende wirklich viele von uns und man denkt, okay, das lohnt sich, dem eigenen Mikrobiom zu helfen. Wie geht das? Darüber wollen wir mit Ihnen reden am Telefon unter 0800 246 2469. Und unter dieser Telefonnummer können Sie anrufen. Wir reden heute im Gesundheitsgespräch über den Darm und das Mikrobiom. Und der Herr Rüschenschmidt hat es schon gemacht und ist in der Leitung. Guten Morgen.
Guten Morgen. Ja, grüß Gott in die Runde. Ich habe folgendes Problem oder meine Frage wäre, ich hatte oder habe einen sehr hohen Blutzuckerwert und darf da jetzt seit 4,5 Monaten oder 4 Monaten 2 Medikamente nehmen. Einmal Metformin und einmal Jardiance mit dem Wirkstoff Empagliflozin.
Ja. Mein Gott, Nadja, bis man das immer alles raus hat. Ja.
Wie wirkt sich das Ganze auf meine Darmflora aus?
Ich glaube, da sprechen Sie, Sie haben Probleme.
Ich habe da immer noch, also der Arzt meinte zwar, das müsste nach 2 Monaten oder 2,5 Monaten oder 3 Monaten müsste sich das ein bisschen legen. Bei mir nicht.
Ja, also ich glaube, Herr Röschenschmidt, da sprechen Sie ein Problem an, das viele Menschen haben. Gerade dieses Metformin ist ja ein Standardmedikament bei Diabetes Typ 2 vor allem. Und das nehmen ja ganz viele Leute. Und Frau Dr. Safi, ist es typisch, dass man da Darmprobleme bekommt bei diesem Diabetes-Medikament?
Ganz klassisch. Also Metformin ist praktisch ein altes Medikament, das wir schon sehr, sehr lange haben und auch sehr gut kennen. Und ich finde es auch ein sehr, sehr gutes Medikament. Ist auch immer, obwohl wir dieses neue Zeug sozusagen wie Jardiance auch haben, ist es ja immer noch das Erste, was man verwendet. Einfach, weil es wirklich ein sehr, sehr gutes Nebenwirkungsprofil hat. Aber das ist tatsächlich so, dass das, was praktisch fast jeder Patient berichtet, ist Magen-Darm-Beschwerden. Das ist sehr, sehr typisch.
Und was soll der Herr Röschenschmidt denn jetzt machen?
Also es ist tatsächlich so, dass es sich in der Regel eigentlich widerlegt. 2 Monate ist auch noch relativ früh. Also es kann auch noch ein bisschen länger manchmal dauern. Aber es stimmt schon, dass man natürlich nicht, wenn ich das jetzt richtig verstanden habe, wenn Herr Röschenschmidt jetzt natürlich die ganze Zeit Durchfälle hat, das geht natürlich nicht. Ja, das ist nicht gut für die Darmflora. Und man weiß eben, dass Diabetiker ohnehin schon eine veränderte Darmflora haben. Metformin kann das auch nochmal beeinflussen. Gar nicht unbedingt ungünstig, aber es ist natürlich kein Dauerzustand. Wenn man jetzt merkt, dass die Nebenwirkungen von dem Metformin einfach nicht weggehen, ja, dann muss man entweder schauen, dass man da mit einer reduzierten Dosis und dafür ein anderes antidiabetisches Medikament zum Beispiel dazu nimmt oder ob man es dann eben tatsächlich, auch wenn es gar nicht geht, weglässt und dafür mit was anderem therapiert.
Haben Sie schon irgendwas probiert, Herr Röschenschmidt?
Was meinen Sie, irgendwas probiert?
Was helfen könnte, um den Darm wieder zu beruhigen?
Nee, ich wüsste, also der Arzt hat mir eigentlich da nichts dazu geraten. Also ich soll halt im Prinzip, ich soll mich vernünftig ernähren, also wenig Zucker, wenig Fett im Prinzip, weil er das Ganze noch beeinflusst. Und ich muss dazu sagen, mir wurde jetzt aufgrund dessen, dass mein Langzeitzuckerwert bei 13,5 lag, also sehr, sehr hoch.
Oh, ja.
Wurde mir natürlich gleich mal die allerhöchste Dosis von beiden verabreicht. Vielleicht kann ich auch jetzt nach 3 Monaten Lager bei 7,5. Vielleicht
das ist
kann
wieder
ich
richtig
dann,
gut für einen Diabetiker, 7,5.
Also zumindest schlägt es an.
Ja.
Vielleicht kann ich dann auch das Ganze nach weiteren 3 Monaten, also im September gehe ich halt dann wieder zur Messung, vielleicht kann man dann die Dosis dann ein bisschen reduzieren und vielleicht wird es dann auch ein bisschen besser. Aber wie gesagt, meine Frage wäre halt gewesen, wie wirkt sich das auf das Mikrobiom aus?
Ja, also wenn Sie das praktisch sehr speziell interessiert, ist es so, dass man weiß, dass Metformin dazu führt, dass praktisch, ich habe ja vorhin im Teaser sozusagen schon so ein bisschen erwähnt, dass sich Ungleichgewicht sozusagen verschiebt, ja, durch bestimmte äußere Einflussfaktoren, ob das jetzt Ernährung ist, ob das Medikamente sind. Und vielleicht sagt Ihnen der Keim E. coli etwas. Das hört man ja immer wieder mal, diesen Keim, ja, der ist ja immer wieder kommt er mit Verunreinigungen sozusagen in die Schlagzeilen. Der ist ein natürlicher Darmbewohner, aber es ist tatsächlich so, dass man weiß, dass Metformin die Darmflora so weit verschiebt sozusagen zugunsten von E. coli. Ja, dass dann sondern man sozusagen mehr davon hat. Und dass dann tatsächlich eben auch diese unter anderem dafür verantwortlich sein kann, für diese Beschwerden, die sie beschreiben. Das heißt, was sie natürlich Gutes tun können, ja, aber dafür können sie überhaupt nichts. Ja, das ist einfach das Metformin, das das macht. Aber was sie natürlich schon machen könnten, ist, dass sie schauen, dass sie praktisch den anderen Keimen, den anderen Guten, die sie noch behalten wollen und die sie nicht verdrängt sehen wollen von dem E. coli, Gutes zuführen.
Was wäre Gutes?
Genau, das müssen wir noch mal ein bisschen besprechen. Und zwar sind es vor allem Ballaststoffe. Ja, Ballaststoffe sind ganz, ganz wichtig, weil die guten Bakterien sozusagen oder die guten Keime daraus so kurzkettige Fettsäuren gewinnen, die sich wiederum bei ganz vielen Erkrankungen sehr, sehr positiv auswirken. Das heißt, das ist für diese Keime gut und die können sich dann besser vermehren. Also Ballaststoffe, ganz, ganz wichtig. Und das sind natürlich gerade auch so Ballaststoffe, die, da gab es jetzt, ich glaube, da habe ich auch schon wieder ein paar Artikel darüber gelesen, diese, wenn sie Nudeln praktisch kochen und dann abkühlen lassen oder Reis, dann haben sie so eine resistente Stärke, wo man sagt, die kommt dann auch bis in den Dickdarm, weil der Dickdarm ist ja praktisch ganz am Ende nach Magen und Dünndarm. Und dann, der kommt dann bei diesen Keimen zum Beispiel an. Ja, und dann natürlich ganz viel Obst, Gemüse, ganz viel Lauch, Zwiebeln, Chicorée, das sind so die Sachen, wo man weiß, dass die sehr, sehr positiv sich auf die Darmflora auswirken.
Es gibt so eine Empfehlung, 30 verschiedene Pflanzensorten pro Woche. Und damit ist jetzt nicht nur Gemüse gemeint, sondern da wäre auch Pfeffer dabei oder Gewürze. Also Sie können es ja mal durchzählen, Herr Rüschenschmidt, ob Sie das hinbringen mit den 30 pro Woche, 30 verschiedene.
Also ich muss dazu sagen, also ich esse ganz, ganz wenig Weißbrot. Ich habe auch schon umgestellt auf Vollkornnudeln im Prinzip, wobei mir die am Anfang nicht so geschmeckt haben. Ja. Also ich versuche schon einiges und dann vielen Dank für die Auskünfte.
Ich habe zu danken. Auf Wiederhören, Herr Rüschenschmidt. Ja, mach es gut. Auf Wiederhören. 0800 246 2469, unsere Telefonnummer im Gesundheitsgespräch. Bei uns geht es heute um Probleme mit dem Darm. Und da ist die Frau Meier als nächstes in der Leitung. Guten Morgen.
Guten Morgen.
Bitte.
Guten Morgen.
Guten Morgen. Ich habe ein schon länger anhaltendes Problem. Und zwar Blähungen Durchfälle am Morgen, also mehrfach hintereinander. Und ich trinke immer Kaffee am Morgen und in letzter Zeit hat der Kaffee wie Spülwasser geschmeckt. Habe dann andere Kaffeesorten, andere Zubereitung probiert. Das ist nicht besser geworden. Habe dann so einen faulig metallischen Geschmack, der aus dem Magen hochkommt mit Mundgeruch. Und genau, und dann ist mir schwindelig, ich sehe plötzlich schlecht, trotz neuer Brille, habe Herzrasen und mir ist auch übel. Ich habe aber keine Bauchkrämpfe oder so. Dann lasse ich den Kaffee jetzt weg, weil der eh nicht mehr schmeckt, trinke Grüntee. Also der Stuhl hat sich verbessert, ist etwas fester und heller. Ich ernähre mich super gesund. Also auch ballaststoffreich. Und meine Idee wäre gewesen, also recherchemäßig, dass ich irgendwas mit Histaminintoleranz oder vielleicht Heliobacter habe.
Mhm. Müssen wir beides erklären, Frau Meier, Frau Dr. Safi. Und dann schauen wir, was Ihre Ideen sind. Also was ist denn ein Heliobacter? Der ist ja auch ein bekannter Vertreter im Magen, den man nicht haben will. Ne?
Ja, genau. Wir haben ja vorhin so ein bisschen über die ganzen Keime im Dünn- und Dickdarm gesprochen. Im Magen gibt es tatsächlich gar nicht so viele. Und zwar einfach aus dem Grund wegen der Magensäure. Die tötet halt einfach sehr, sehr viel Keime ab. Aber einer, der tatsächlich da drin immer überlebt, ist der Helicobacter. Und man weiß vom Helicobacter, dass er eben mit Magenschleimhautentzündungen und auch Krebs sozusagen vergesellschaftet ist. Man merkt selber eigentlich nicht, dass man diesen Keim hat. Also das spürt man nicht sozusagen. Was man natürlich haben kann, sind Magenschmerzen. Das ist natürlich was, wo dann mal nachgeguckt wird und wenn dann die Magenschleimhaut entsprechend verändert aussieht oder da schon Geschwüre sind oder ähnliches, dann würde man so Proben entnehmen oder kann, da gibt es auch Tests, die man dann machen kann und würde den nachweisen. Ja.
Also das kann man beim Arzt nachweisen, ob so eine Helicobacter-Infektion da ist.
Okay. Genau. Also man merkt es, wie gesagt, selber nicht, den Keim selber spürt man nicht, aber die Auswirkungen, die er sozusagen hat.
Und der zweite Verdacht war die Histaminintoleranz.
Genau, das ist einfach, das ist ein Botenstoff des Körpers sozusagen, den man dann einfach nicht verträgt, der zum Beispiel in Wein, in Käse und ähnlichem. Und das sind dann immer diese ganz klassischen Symptome, dass der Blutdruck hochgeht, dass man einen geröteten Kopf hat, Herzrasen nach dem Verzehr dieser Speisen, ja, oder eben auch mal Durchfälle. Und das ist aber, soweit ich weiß, sind die meisten Kaffeesorten histaminfrei. Also die meisten Kaffeesorten haben eigentlich nicht so viel Histamin, beziehungsweise, aber es kann tatsächlich schon auch sein, dass sie mal Symptome verstärken. Ja. Da ist ganz viel, was man differentialdiagnostisch jetzt denken könnte bei ihnen. Ja, da kann wirklich ganz viel sein. Da könnte eine Nahrungsmittelunverträglichkeit sein. Tun Sie denn immer Milch in den Kaffee?
Nein, ganz ohne Milch und
ganz
Zucker.
Ohne Milch.
Mhm. Und ich habe gelesen, dass der Kaffee eben, der ist nicht, enthält kein Histamin, aber er verhindert irgendwie so eine eine Umbautätigkeit im Darm mit Histamin. Ich kann das jetzt nicht genau beschreiben.
Ja, also ist, wie gesagt, also es ist natürlich immer eine Option, kann das sein, aber es kann auch andere Dinge sein. Also es kann wirklich sein, dass sie einfach eine Nahrungsmittelunverträglichkeit haben. Es kann aber auch mal sein, vor allem mit dem metallischen Geschmack und wie sie das so ein bisschen beschreiben, das klingt einfach, als würde da irgendwie Gallensäure zurückschwappen. Ja, also das würde man in der Magenspiegelung tatsächlich mal sehen, ja, ob da was ist und was da auch ist. Und mit den Durchfällen, die haben sie eigentlich, habe ich das richtig verstanden, nur nach Kaffeegenuss, sonst nicht.
Ja, genau. Mhm.
Ja, also ich meine, das Problem lässt sich ja dann relativ leicht lösen, ja, indem sie den Kaffee dann halt einfach weglassen. Also
mit dem Tee wird es scheinbar ja ein bisschen besser, hat die Frau Meier ja gerade schon erzählt. Aber bei anderen Lebensmitteln, Frau Meier, passiert nichts.
Nicht direkt. Also nicht so wie beim Kaffee. Also beim Kaffee ist tatsächlich so, dass ich eben schon den Geschmack habe und dann auch den ganzen Tag eben diesen metallisch-fauligen Geschmack im Mund mit Mundgeruch. Ganz seltsam.
Genau, da würde ich Ihnen tatsächlich vielleicht schon empfehlen, mal eine Magenspiegelung machen zu lassen. Das kann Ihnen Ihr Hausarzt organisieren oder Ihre Hausärztin.
Das wurde schon durchgeführt. Ah, warte eben noch auf die Proben und so. Das ist klar. Aber man hat schon gesehen, also dass irgendwie Magenschleimhaut wohl okay ist. Also das
immerhin.
Auch.
Aber man merkt das schon, gut. Das ist eine regelrechte Detektivarbeit auch für die Ärztinnen und Ärzte, wenn so unklare Beschwerden, Übelkeit, Blähungen, Schwindel, alles, was Sie gesagt haben, plötzlich auftreten. Frau Meier, dann sind wir gespannt, was bei Ihrer Untersuchung am Ende rauskommt. Und ich bedanke mich herzlich für Ihren Anruf und wünsche Ihnen alles Gute. Machen Sie es gut.
Tschüss.
Ja, Frau Dr. Safi, ich würde gerne nochmal zurückkommen auf den Keim im Magen. Wenn man den behandelt, dann macht man es in der Regel mit Antibiotika. Und Antibiotika ist ja für viele wirklich ein ganz heißes Eisen. Jürgen Lange zum Beispiel hat uns geschrieben, eine Mail, und er möchte wissen, wie die Wiederherstellung des Mikrobioms nach einer ganz heftigen Antibiotikagabe geschehen kann oder ob das von allein wieder wird, weil er hat offenbar eine Behandlung, die ihm bevorsteht, und er hat selber gefragt, was er tun kann, und hat keine vernünftige Antwort bekommen. Wie ist es? Machen die Antibiotika die Darmflora, das Mikrobiom kaputt?
Ja, lange Rede, kurzer Sinn, ja. Also es ist tatsächlich so, dass man einfach weiß, dass die Antibiotika, die ja praktisch die Keime, die uns krank machen, abtöten sollen, leider auch die abtöten im Darm, die wir eigentlich gern noch behalten wollen würden. Das machen sie. Und die Antibiotika sind aber nicht die einzigen Medikamente. Also es gibt so Schmerzmittel wie Ibuprofen oder auch diese sehr viel gepriesenen und sehr viel gegebenen Medikamente wie Pantozol zum Beispiel, ja, diese Protonenpumpen und Säurehämmer.
Da muss ich den Herrn Huber dazu holen, weil ich glaube, genau dahin geht seine Frage. Herr Huber, guten Morgen.
Ja, hallo, grüß Gott.
Protonenpumpenhemmer hat gerade Frau Dr. Safi gesagt, das ist Ihr Stichwort.
Ja, Sie haben jetzt eigentlich meine Frage vorweggenommen. Es ist so, dass ich seit Jahren nicht kontinuierlich, aber immer wieder so Pantoprazol und dieses ganze Zeug nehme.
Ja.
Eben, und jetzt habe ich gelesen, dass das Auswirkungen aufs Mikrobiom hat oder haben kann.
Ja.
Und ich nehme das ja wegen Sodbrennen und ein bisschen Veränderungen in der Speiseröhre. Und da ist natürlich jetzt auch so, es hilft nicht wirklich was. Möglicherweise schadet das Zeug dann mir, oder?
Wie meinen Sie, es hilft nicht? Nehmen Sie das praktisch, weil Sie so ein Sodbrennen haben, oder? Oder
ja,
so
ein so ein Reflux, also ständig und es geht aber nicht weg.
Okay.
Und ab und zu ist man so ein bisschen Entzündung in der Speiseröhre und.
Dann muss man aber die Dosis tatsächlich dann auch erhöhen, wenn Sie sozusagen so richtig Entzündung haben. Muss man mal kurzfristig auch höher dosieren, damit es Ihnen sozusagen dann ein bisschen besser geht. Aber es ist tatsächlich so, dass man einfach weiß, dass Sie so ein das Risiko praktisch erhöhen für bestimmte Bakterien, die zum Beispiel Durchfälle dann auch verursachen können. Ja, aber wenn Sie jetzt selber am Darm nicht so viel merken, ja, ist es tatsächlich so, dass Sie das Mikrobiom verändern. Aber diese Veränderungen des Mikrobioms, da können wir dann noch mal ein bisschen detaillierter auch drüber reden. Man weiß das bei ganz vielen Erkrankungen. Ja? Man weiß, dass das Mikrobiom von einem Diabetiker anders ist als das von einem Nicht-Diabetiker. Bloß Assoziation und Korrelation ist nicht Kausalität. Also das heißt, man weiß nicht, ob dann das Mikrobiom dann aber auch wirklich verantwortlich ist für etwas. Ja?
Also nur weil es gleichzeitig auftritt, heißt es nicht, dass das eine Ursache hat dran, ne? Um die Fremdwörter nochmal kurz zu
essen. Ja, genau. Genau. Also genau, das möchte ich einfach nur sagen, nur weil man das feststellt, dass es verändert ist oder dass es anders ist. Das ist natürlich was völlig anderes, wenn natürlich ein Keim völlig wuchert, ja, und alle anderen verdrängt, ja, wie zum Beispiel dieses Clostridium difficile, was bei Antibiotika zum Beispiel häufig vorkommt, oder E. coli, was ich vorhin bei Metformin erwähnt habe. Das ist dann natürlich, das macht dann krank. Ja. Aber bloß, wenn es verändert ist und Sie jetzt keine Beschwerden in dem Sinne haben, kann man, also gibt die Datenlage bei vielen Sachen noch nicht so richtig was her, ja, dass man dann wirklich sagt, oh, da muss man jetzt in die und die Richtung modulieren, um praktisch eine Erkrankung zu verhindern.
Also das weiß man einfach noch nicht.
Genau.
Also was ich schon immer wieder habe, das sind Blähungen.
Das haben Sie.
Kann das damit irgendwie zusammenhängen, dass das dann von unten durchdrückt und die Magensäure raufdrückt?
Nee, das, also es drückt nicht die Magensäure irgendwo hin, das macht's nicht, nee.
Genau.
Und dann ist es wahrscheinlich eine Abwägung des Risikos. Also dieses Medikament, was Sie bekommen, das nehmen Sie, damit Sie am Ende des Tages nicht dann Speiseröhrenkrebs haben,
genau,
durch den Reflux, oder? Richtig, Frau Dr. Safi?
Genau, und da ist die Datenlage natürlich auch klar. Also viel klarer als mit
Aber wenn das Medikament praktisch eh nichts hilft, wäre es da vielleicht besser, sich operieren zu lassen.
Das ist natürlich auch eine Überlegung, die Sie mit Ihrem Arzt dann besprechen müssen.
Ja,
genau.
Ja, genau. Ja, okay.
Ja,
danke, Herr Huber.
Gut, danke.
Alles gut. Okay, und Frau Dr. Safi, wir bleiben nochmal bei den Antibiotika und wie man den Darm nach so einer Gabe vielleicht auch wieder aufbauen kann.
Also wenn man es ganz kurz macht, kann man einfach sagen, sich gesund ernähren. Ja, das, was wir so landläufig unter guter Ernährung verstehen, dies hilft, das Mikrobiom dann sozusagen zu regenerieren. Aber man kann natürlich nachhelfen. Es ist so, dass man also zwischen praktisch Präbiotika und Probiotika, das haben wir, glaube ich, alle schon mal gehört, so ein bisschen unterscheidet. Also es gibt präbiotische Lebensmittel. Das ist zum Beispiel sowas wie das, was jetzt sehr auch in ist, Kimchi, ja, dieses fermentierte Gemüse. Sowas ist zum Beispiel so ein präbiotisches Lebensmittel oder Kefir. Joghurt. Das sind Lebensmittel, die dem Darmmikrobiom sozusagen gut tun und es helfen, wieder aufzubauen. Aber tatsächlich ist es nichtsdestotrotz so, wie wir jetzt schon in der Sendung besprochen hatten, muss ja das alles durch diesen sauren Magen, durch den dünnen Darm, um dann irgendwann im Dickdarm anzukommen. Und das ist natürlich, mittlerweile kann man da auch medikamentös in Anführungsstrichen nachhelfen. Ja, man kann zum Beispiel, die gibt es ja in jeder Drogerie mittlerweile, kann man diese Probiotika als Kapseln zum Beispiel abkaufen. Ja, die passieren dann den Magen, weil die praktisch magensaftresistent sind und werden dann da im Dünn- und Dickdarm freigesetzt, wo sie sich dann ansiedeln können. Da kann man sozusagen nachhelfen, die Bakterien anzusiedeln, die man verloren hat durch die Antibiotikatherapie.
Aber das Zentrale ist die gesunde Ernährung.
Ja.
Jetzt gehören aber da möglicherweise auch dazu diese sogenannten probiotischen Joghurts, die es zu kaufen gibt. Aber da heißt es immer, nein, da kommt wahrscheinlich durch den Magen nichts durch und die helfen wahrscheinlich gar nicht. Warum hilft dann die normale Ernährung?
Weil, wie ich ja auch schon erwähnt hatte, da zum Beispiel vor allem diese Ballaststoffe sehr, sehr wichtig sind. Und die kommen durch den Magen, die werden nicht im Magen zersetzt. Die schaffen es sozusagen in den Darm, was der Joghurt, der probiotische, nicht tut.
Wir haben auch eine Sprachnachricht bekommen, und zwar von einer anonymen Anruferin. Sie leidet unter starken Blähungen und fragt nach dem Grund.
Ich ernähre mich wirklich gesund. Gemüse, Obst, Vollkornprodukte und so weiter. Habe aber doch immer wieder Blähungen, also mehr als ich denke, was normal ist. Ich wollte mich fragen, woran das liegen kann.
Frau Dr. Safi, haben Sie eine Idee für unsere Hörerin?
Ja, ich glaube, das hatten wir ja so vorhin auch schon so ein bisschen angesprochen. Also das Erste, was man bei Blähungen natürlich denkt, ist das Laktose. Ja, dass man zum Beispiel den Milchzucker nicht verträgt. Ja, oder dass man eine andere Nahrungsmittelunverträglichkeit hat, die das macht. Ja, dass praktisch da so viel Gas anfällt. Aber es ist natürlich auch so, es gibt auch einfach ein Krankheitsbild. Ja, dieses Reizdarmsyndrom so ein bisschen, ja, mit Blähungen, praktisch Unwohlsein im Bauchbereich, auch Durchfällen und Ähnlichem. Also man kann es jetzt aus der Ferne sehr, sehr schwierig sagen, woran das alleine liegt. Aber häufig sind eben diese Nahrungsmittelsachen sozusagen, die man nicht, dass da irgendwas dabei ist, was man nicht gut verdauen kann.
Wir haben auch eine Hörerin, die hat uns geschrieben, die Charlotte Seidelmann, und die möchte wissen, kann ich denn einen Test machen und meinen Stuhl untersuchen lassen, wie das Mikrobiom aufgestellt ist, ob da zu viel schlechte Bakterien zum Beispiel drin sind. Ergibt es einen Sinn? Wir wollen sowas ja immer eigentlich gerne wissen.
Ja, also diese Tests sind auch richtig teuer. Ich glaube so 300 Euro. Und dann ist aber die Frage, was sagt es einem denn? Also dann weiß man, wie das Mikrobiom zusammengesetzt ist, aber wir wissen ja noch viel zu wenig. Ja, wir wissen ja noch viel zu wenig, was praktisch das dann für eine Bedeutung hat, diese Zusammensetzung per se. Wir wissen natürlich, wenn es bei einzelnen Keimen zu Überwucherungen kommt, wie zum Beispiel mit diesem Clostridium difficile nach Antibiotikabehandlung, das dann ja auch Beschwerden macht, also schlimme Durchfälle sozusagen, da wissen wir, okay, da wird dann natürlich so eine Stuhlkultur zum Beispiel im Krankenhaus oder auch vom Hausarzt oder der Hausärztin angefertigt und dann weist man diesen Keim nach und behandelt den. Oder auch bei zum Beispiel E. coli oder so. Aber wenn es jetzt eigentlich, wenn man im Prinzip gesund ist und sich denkt, ich möchte jetzt mal wissen, wie mein Mikrobiom zusammengesetzt ist, kann man das durchaus machen. Ich glaube, dass es einem zu dem Zeitpunkt wahrscheinlich noch nicht so viel sagt oder nicht so viel Konsequenz daraus folgt.
Weil wir gerade das Clostridium nochmal hatten, wenn die Antibiotika das nicht beseitigen können, dann gibt es seit einigen Jahren eine, ja, erstmal beim ersten Gedanken unglaublich erscheinende Idee, nämlich, dass man eine Art Transplantation macht der Darmbakterien. Wie funktioniert das denn?
Ja, genau. Also das war früher, da wirklich Erfolgsraten von über 90% bei Patientinnen, die praktisch wirklich unter diesem Clostridium difficile Durchfällen, das einfach nicht weggeht bei denen, ja, die das immer wieder haben, hat man bemerkt, wenn man sozusagen den Stuhl transplantiert, also da wird dann praktisch, also ganz am Anfang hat man das immer so gemacht, mit über Magensonde und so wird das dann praktisch infundiert. Ja, der Stuhl von jemand anderem, von einem gesunden Menschen. Und die Idee ist dann einfach, dass im Darm praktisch die Keime von dem Gesunden, diese Darmflora, die ja praktisch komplett verdrängt worden ist von dem Clostridium difficile, neu besiedelt. Ja, das ist praktisch so, weiß nicht, wie ein Siedlerprojekt. Ja, so kann man sich das so ein bisschen vorstellen. Und das funktioniert bei der Erkrankung sehr, sehr gut und gibt es mittlerweile auch als Pille. Die haben wir immer so ein bisschen spaßeshalber und landläufig Kotpille genannt.
Klingt nicht lecker.
Klingt nicht gut, genau. Und dann kann man natürlich auf die Idee, sich zu überlegen, ja, kann ich denn damit auch anderen Patientinnen noch helfen? Ja, nicht nur denen, die Clostridien haben, aber zum Beispiel eine chronisch entzündliche Darmerkrankung. Ja, kann man da vielleicht auch, weil wie gesagt, was wir wir bei den meisten Erkrankungen wissen, ob das jetzt Rheuma ist, ob das Diabetes ist oder Asthma, ein ganz großes Feld. Ja. Man weiß, dass das Mikrobiom verändert ist, aber wie dann im Detail, das praktisch, was das dann genau bedeutet und ob es praktisch Henne oder Ei ist, das ist nicht immer bei jeder Erkrankung unbedingt komplett geklärt. Ja. Da weiß man nicht, okay, der Keim ist dann da zwar anders, aber ist das jetzt der Schuldige, der irgendwas macht? Ja. Das weiß man einfach häufig nicht. Ja. Man weiß eben, okay, zum Beispiel auch bei Patienten mit chronischen entzündlichen Darmerkrankungen, also ob das jetzt Colitis ulcerosa ist oder Morbus Crohn, die haben ein anderes Mikrobiom. Und dann kann man natürlich auf die Idee, sich zu überlegen, als jetzt ein gesunder Mensch. Ja, was ist denn, wenn ich dem jetzt das Mikrobiom von dem gesunden Menschen verpasse oder transplantiere? Ja? Verändert das was für den? Und es ist tatsächlich so, dass bei Morbus Crohn, da ist jetzt so nicht ganz die Datenlage ganz konsistent, aber bei Colitis ulcerosa hat man durchaus gesehen. Das heißt nicht, dass man natürlich auf die normale Therapie, die aus Cortison und Immunsuppressiva und Ähnlichem besteht, verzichten kann. Aber man hat bemerkt, dass mit dieser Stuhltransplantation, gibt es jetzt einfach Studien, die zeigen, dass diese Patienten länger beschwerdefrei bleiben, wenn die den Stuhl von einem gesunden Menschen transplantiert bekommen haben.
Zum Thema entzündliche Darmerkrankungen, weil Sie die gerade angesprochen haben, hat uns auch noch Georg Himmler geschrieben, der ist betroffen, in dem Fall von Colitis ulcerosa, also auch eine Darmerkrankung, muss Medikamente nehmen. Und er fragt, welche Lebensmittel bei seiner Erkrankung zuträglich sind. Ist es wie bei allen Menschen diese belaststoffreiche Ernährung?
Genau, also es ist für das Mikrobiom natürlich, wie gesagt, das hatten Sie ja eingangs schon erwähnt, alles, was sehr, sehr viel Salz, sehr, sehr viel Zucker, sehr, sehr viel gesättigte Fettsäuren enthält, ist einfach nicht gut für das Mikrobiom. Ja, das macht es sozusagen, verschiebt es zu Ungunsten der guten Keime, in Anführungsstrichen. Und deswegen ist es da genauso auch zu empfehlen.
0800 246 2469, das ist ja unsere Telefonnummer im Gesundheitsgespräch, und die Frau Müller hat schon jetzt einige Zeit warten müssen. Grüß Gott, Frau Müller.
Ja, hallo.
Jetzt.
Also vieles wurde ja schon beantwortet, gerade mit dem Stuhlgangtransfer. Das war auch für mich eine Frage, weil mein Mann hat Parkinson schon seit 10 Jahren und er ist transplantiert. Also tiefe Hirnstimulation hat er gekriegt. Aber das größte Problem bei ihm ist eben einfach der Darm, und er nimmt hier täglich jetzt Prucalopril und Movicol. Er nimmt fast 14 Medikamente und wir haben schon vieles ausgelassen, immer wieder angesetzen müssen, weil es doch nicht klappt, dass das wegkommt. Die vertragen sich angeblich alle miteinander, aber er ekelt sich manchmal davor, er bricht es auch alles.
14 Medikamente, das ist sehr viel.
14.
Wahnsinn.
14.
Ja, unglaublich.
Ja. Wahnsinn, ja.
Ja, das ist allein schon die L-Dopa, Cabiodopa und so weiter, alleine die. Und er hat auch Diabetes, er hat einen Bluthochdruck, hat Polyneuropathie, also multimorbid, ja. Kommt auch durch seine seine Lebensweise vielleicht zustande. Okay, die Frage ist, würde da irgendwas überhaupt verändern im Darm? Ein Arzt hatte mal zu ihm gesagt, er hätte einen sehr langen Dünndarm. Er ist ja groß, 1,92, und hätte einen sehr langen Dünndarm. Und das Problem ist, dass er unheimliche Verstopfung immer hat. Er hat 9 Tage in der Klinik keinen Stuhlgang gehabt.
Mhm. Ja.
9 Tage. Das soll ich ihn abholen, habe gesagt, ich mache es nur, wenn sie ihn abführen. Sonst bleibt er da. Fertig.
Ja, also ich bin keine Neurologin, Frau Müller, aber was ich Ihnen schon sagen kann, also man weiß, dass fast ein Drittel der Parkinson-Patienten, weil das hatte ich ja eingangs schon erwähnt, ja, dass der Darm stark innerviert ist, ja, sehr, sehr viel Nervenzellen hat.
Ja.
Und Parkinson ist ja eine Erkrankung, die Nervenzellen betrifft. Ja. Und man weiß, dass fast ein Drittel der Parkinson-Patienten eine Darmträgheit haben. Ja. Und da wird es am ehesten bei Ihrem Mann wahrscheinlich herkommen, ja, dass das mit dieser Nervenerkrankung zusammenhängt und nicht so sehr mit dem Mikrobiom.
Mhm.
Aber nichtsdestotrotz, wenn wir gerade über Parkinson sprechen, man weiß tatsächlich auch, dass, was ich jetzt schon mehrfach bei anderen Erkrankungen erwähnt habe, dass Parkinson praktisch, da weiß man auch, dass Parkinson-Patienten ein anderes Mikrobiom haben als gesunde. Und es gibt mittlerweile, ich meine, das war eine japanische Studie, Die hat gezeigt, dass tatsächlich es auch anscheinend so ist, dass man mittlerweile auch eine Theorie hat, warum dass dieses Mikrobiom, dieses Veränderte, mithilft, dass der Parkinson in Anführungsstrichen sich entwickelt. Ja, über diese Hirn-Darm-Achse, sagt man. Ja, der Darm ist mit dem Hirn verbunden, einmal über Nerven, aber auf der anderen Seite auch über Botenstoffe und Hormone. Und man denkt mittlerweile, diese Studie hat eben praktisch diese Hypothese aufgestellt, dass es bestimmte Keime eben gibt, die über diese Achse sozusagen aufs Hirn so einwirken, dass bestimmte Ablagerungen dort vermehrt entstehen, die dann wiederum Nervenzellen, die Dopamin bilden, was man ja für einen Parkinson braucht. Also beziehungsweise warum man Parkinson entwickelt, ist ja, weil diese Zellen, die Dopamin bilden, wegfallen oder kaputt gehen.
Ligamentum Nichtkreis, 75% weg, ja.
Ja, genau. Mhm. Und man weiß eben, dass das Mikrobiom, wenn das sozusagen ungünstig verändert ist, wie es halt häufig bei Parkinson-Patienten ist, das verschlimmert. Aber das hat jetzt leider für Sie bisher alles noch keine Konsequenz, weil es da jetzt noch nicht Therapieempfehlungen da draus gibt. Mhm. Aber ich dachte, ist es interessant, vielleicht wollen Sie es hören.
Aber nichtsdestoweniger, die Frau Müller möchte natürlich, dass ihr Mann besser geht.
Ja. Ja, natürlich. Also ihm geht es relativ gut. Er hat 120 Kilo Übergewicht und das haben wir runtergekriegt. Und zwar mit Ozempic. Mit Ozempic auch.
Ja.
Mit der Spritze. Mit der Spritze, und das haben wir aber jetzt abgesetzt, weil es jetzt also langsam langt, sozusagen, soll nicht mehr abnehmen. Aber er verliert auch muskulär. Das ist das Problem, und dadurch schwankt er noch mehr, ist der torkelt. Und jetzt hat das nicht unbedingt was mit dem Stuhlgang zu tun, aber das macht uns auch Probleme.
Frau Müller, das sagt mir, dass wir bald auch wieder eine Parkinson-Sendung machen müssen.
Ja, dringend.
Na? Und es tut mir leid, dass wir jetzt nicht viel anderes sagen können, als weiter versuchen, mit gesunder Ernährung das einigermaßen im Griff zu halten.
Das haben wir eigentlich, und seine Blutwerte sind super, außer sein Eisen, das war schlecht. Aber Parkinson verändert alles. Wird dann nicht besser dadurch. Ja. Gut, danke schön.
Frau Müller, alles Gute.
Gerne.
Auf Wiederhören. Dankeschön. Wiederhören.
Auf Wiederhören. Frau Dr. Safi, unsere Hörer und Hörerinnen treibt das Thema um mit dem Sodbrennen und diesen Hämmern, die man da bekommt. Es gibt jetzt viele Zuschriften, die wir haben, wo die Leute sagen, also mit gesunder Ernährung und einer Ernährungsumstellung, zum Beispiel auch selbst fermentiertes Sauerkraut und so weiter, da kann man diese Dinger weglassen. Haben Sie darüber was gelesen und gehört, dass das möglich ist?
Also die Frage war, ob man sozusagen mit den fermentierten Nahrungsmitteln den Reflux
davon wegkommen
kann.
Genau.
Ach so. Also prinzipiell ja. Also man sagt ja beim Reflux schon, ein Thema, was wir gar nicht angesprochen haben, Alkohol, auch ganz schlecht fürs Mikrobiom. Ja. Und das ist ja auch sowas, Alkohol und Fett, das ja praktisch auch den Reflux fördert. Ja. Und wenn man natürlich von diesen Sachen weggeht und eher eben zu diesen ballaststoffreichen Sachen, wenig Salz, wenig Zucker, diese Sachen, die eben die Magensäure nicht in Anführungsstrichen locken, kann das natürlich alles besser werden, ja.
Und da ist noch eine Anregung einer Hörerin, die sagt, wenn man sich eine Ernährungsberatung gönnt, oder oft zahlen das die Krankenkassen ja auch, dann hat man Hilfe und Unterstützung dabei, die Ernährung auch richtig umzustellen, weil oft weiß man gar nicht, wie das eigentlich gehen soll. Ja, und wenn der Reflux nicht so schlimm ist, dann kann er vielleicht tatsächlich weggehen mit dem Sauerkraut. Das war ein sehr guter Tipp. Ich würde gerne noch eine Hörerin, die uns gefragt hat, beziehungsweise zwei haben wir eigentlich, wo es um die Kinder geht. Einmal schreibt uns Uta Maria Fuhrmann, ihre Tochter ist 9 Jahre alt, hat Bauchweh, und sie fragt sich, ob das was mit Schulgedanken zu tun haben kann, weil sie die Nervenzellen im Darm angesprochen haben, Frau Dr. Safi. Jetzt hat die Tochter wohl keine Sorgen, aber die Schule nimmt einen großen Raum ein und sie möchte halt die Tochter unterstützen, dass das Bauchweh weggeht.
Ja, also es ist tatsächlich so, dass Stress und Psyche natürlich mit dem Darm zusammenhängen. Ja, ich habe ja vorhin schon diese Hirn-Darm-Achse, Darm-Hirn-Achse angesprochen. Ja, es ist natürlich so, dass der Stress meistens eher zu Durchfällen führt, ja, aber durchaus natürlich auf den Darm eine Wirkung entfalten kann. Das ist tatsächlich so.
Und dann haben wir noch ein Kind, 1,5 Jahre, seit 5 Wochen Antibiotika wegen Keuchhusten. Jetzt fangen die Verdauungsprobleme an. Was kann man tun?
Also man müsste jetzt auf jeden Fall, seit 5 Wochen Antibiotika.
Ist lang, ne?
ja.
Also nochmal zum Arzt gehen, fragen, ob es nicht bald gut ist.
Ja.
Und wie kann man dem Darm helfen bei den kleinen Kindern? Regeneriert sich der schneller, leichter, besser?
Also der regeneriert sich bei denen auch, ja.
Also da kann man...
Ja, wobei man bei Kindern schon auch weiß.
Weil die sind ja noch klein, der wird ja noch nicht, kann er vielleicht noch gar nicht, wird er nicht alles essen.
Ja.
Möglicherweise.
Ja, das stimmt. Also auf das Kimchi hat er wahrscheinlich nicht so Lust. Es ist tatsächlich so, man weiß bei Kindern, die mit Antibiotika behandelt werden, gerade wenn sie sehr jung sind, jetzt nicht irgendwie der Mutter jetzt von diesem Kind irgendwie Angst zu machen. Das ist schon anderthalb, das ist schon ein bisschen größer. Aber man weiß eben bei Babys insbesondere, wenn die mit Antibiotika sehr früh und sehr lang behandelt werden. Das verändert das Mikrobiom und veranlagt später vor allem zu so Asthma und solchen Sachen. Also das ist tatsächlich was, wo man wirklich nochmal streng schauen muss, ob das wirklich so 5 Wochen gebraucht
Also der erste Rat wäre jetzt schnell zu gucken, ob man wegkommt von den Antibiotika und da vielleicht mal doch auch überlegen, ob es so eine Aufbauhilfe mit diesen magensaftresistenten Pillen, von denen Sie gesprochen haben, geben könnte fürs Kind, oder?
Ich weiß tatsächlich nicht, ob es die fürs Kind gibt. Ich weiß einfach
nicht.
Muss
man beim Kinderarzt nachfragen.
Genau.
Unsere Zeit ist schon wieder um. Das war das Gesundheitsgespräch heute zum Thema gesunder Darm, Hilfe fürs Mikrobiom. Vielen Dank, Dr. Waschmasafi.
Danke auch.
Und zum Nachhören gibt es die Sendung natürlich in der BR Radio App und überall, wo es Podcasts gibt. Nächsten Mittwoch dann die Psychokardiologie, wie Herz und Seele zusammenhängen.